Thematisch bewegen wir uns im Epheserbrief seit einigen Wochen. Wir haben uns in der letzten Einheit uns angesehen, dass es durchaus möglich ist, Christ zu sein, wiedergeboren zu sein, sogar geisterfüllt zu sein, wie man das bei den Korinthern einfach auch gesehen hat, voll in den Gaben des Geistes zu fließen und trotzdem völlig daneben zu leben. Und Paulus geht dann weiter in diesem Brief, in Kapitel 4. Er sagt, er spricht zu den Ephesern und erinnert sie daran, dass sie nicht mehr so leben sollen wie vorher, sondern diesen Veränderungsprozess zulassen sollen. Denn es gibt ganz offensichtlich, ich fasse jetzt nur ganz kurz zusammen, in Kapitel 4, ab Vers 17 in diesem Abschnitt, denn es ist offensichtlich so, dass es eine Abwärtsspirale gibt für uns Menschen, wenn wir ohne Gott leben, und eine Aufwärtsspirale gibt, wenn wir mit Gott leben. Da fragst du dich, ja, komisch, das widerspricht alle meiner Erfahrung. Seitdem ich mit Gott lebe, scheint es nur bergab zu gehen. Das kann sein. Und deswegen, weil es wird nicht immer unbedingt leichter, es wird herausfordernd. Und manchmal sieht man sich um und denkt, komisch, ich folge Jesus nach. Und so viele andere, die ich kenne, die haben im Glauben nichts am Hut, die widerstehen dem sogar standhaft. Und denen scheint es besser zu gehen als mir. Kennst du dieses Gefühl? Ja, allen geht's gut, die haben nicht an Jesus glauben, was ist mit mir? Ich nehme das ernst, ich folge Jesus nach, treu und gewissenhaft, und mir geht es nicht gut. Ja, das, dieses Gefühl, denke ich, kennen wir irgendwie in irgendeiner Form, wir alle, ganz klar. Und wisst ihr, dieses Gefühl kannten schon auch die Psalmisten. Die haben das auch so gespürt und die haben das sogar ausgedrückt in ihrem Psalm. Die haben sich bei Gott bitterbös beschwert, dass das so ist. Sie konnten es nicht verstehen, bis sie verstanden und Gott ihnen zeigte, sieh auf ihr Ende. Sieh auf ihr Ende. Weil nicht der Anfang entscheidet über etwas, sondern das Ende. Gut, darum geht es hier in diesen Versen. Und er sagt dann, er spricht dann zu den Ephesern, er sagt ihnen und ermutigt sie, deshalb legt ab, gestattet es dem Geist Gottes, euch in diesen Veränderungsprozess zu führen. Und dann redet er über verschiedene Sachen, die sehr relevant sind. Er redet darüber, dass wir wahrhaftig miteinander umgehen sollen, dass wir zornig sein können, durchaus, es ist durchaus möglich, zornig zu sein. Aber wenn wir zornig sind, aufpassen, dass wir nicht sündigen. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, sich aufzuregen, ohne dass man, also in der richtigen Weise. Ja, aber wir sollen eben da richtig mit unseren Emotionen umgehen, weil wir sonst dem Widersacher Tor und Türen öffnen. Und dann sagt er sagt zu ihnen, stehlt nicht, lernt es anderen zu geben, statt von ihnen zu nehmen. Das ist so dieser Grundtonus, die Grundaussage. Und dann, und das ist das, was uns heute Morgen primär beschäftigen soll, dann spricht Paulus etwas an, was uns alle angeht. Und wirklich ausnahmslos alle, in irgendeiner Weise. Und gemäß des Neuen Testamentes eines der größten Herausforderungen des Lebens darstellt. Könnt ihr euch denken, was das ist? Epheser 4, die Verse 29 bis 32. Da sagt Paulus, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund. Die Botschaft heute Morgen als Titel, die heißt, kein faules Wort. Okay, das ist so der Grund. Die Grundbotschaft, die heute mir auf dem Herzen liegt, weiterzugeben. Denn es ist wirklich so, es gibt, also Worte haben eine große Kraft. Das wissen wir, wenn wir den Jakobusbrief lesen. Er spricht über unsere Zunge, über unser Reden, über unsere Zunge. Und er sagt, diese kleine Zunge, dieses kleine Körperteil hat eine unheimlich große Auswirkung. Und er vergleicht dann, gibt dann verschiedene Vergleiche. Er sagt zum Beispiel, seht euch die Pferde an. Heute Morgen haben wir etwas von Pferden gehört. Seht euch, denkt an ein Pferd, das bekommt ein Zaumzeug an, ein Zaum, und durch dieses kleine, möchte ich einmal sagen, Zaumzeug, wird dieses riesige Pferd mit unglaublichen Kräften, wird es gezähmt, wird es gesteuert. Denkt an ein Schiff, Ein riesiges Schiff hat ein ganz kleines Ruder und der Steuermann, der dann ganz oben auf der Brücke steht und die Richtung vorgibt, braucht nur das Steuerrad zu betätigen. Und dieses riesige Schiff, das wird gelenkt durch dieses kleine Ruder. Und dann spricht er darüber, dass ein ganz kleines Feuer einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Wie viele Brände, Flächenbrände sind schon entstanden, nur dadurch, dass vielleicht jemand einen Zigarettenstummel achtlos irgendwo liegen lassen hat, hingeworfen hat, und dadurch ist ein ganzer Waldbrand entstanden. Dieses Prinzip hier will uns Jakobus vermitteln, und was er eigentlich sagt hier ist, man kann die Wirkung unserer Worte sehr leicht unterschätzen. Unterschätzt nicht die Kraft, die Worte haben. Wie kommt das eigentlich? Worte sind nicht nur irgendwelche verbale Äußerungen, sind nicht nur Dinge, die wir mit unserem Mund aussprechen, sind nicht nur akustische Wahrnehmungen, sondern Worte haben durchaus eine enorme Kraft, denn sie schaffen Realitäten. Und denkt einmal dran, ganz am Anfang der Schrift, da heißt es, Gott schuf den Himmel und die Erde. Und wie schuf er sie? Und Gott sprach. Und es wurde. Das heißt, wenn Gott spricht, dann werden Realitäten geschaffen. Wir sind ja im Ebenbild Gottes geschaffen, als Menschen. Auch wir haben von Gott diese Fähigkeit bekommen, zu sprechen und dadurch Realitäten zu schaffen. Und das macht es so speziell und so prekär. Das unterscheidet uns übrigens von uns Menschen von allen anderen Lebenswesen. Auch unsere Worte, das, was wir sagen, hat schöpferische Kraft. Wir kreieren etwas. Wir schaffen Realitäten. Und das Problem ist jetzt, das geht in beide Richtungen. Positiv und negativ. Und deswegen heißt es, in diesem bekannten Vers, in Sprüche heißt es, da steht in Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Das heißt, mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir sprechen, können wir entweder Tod bringen, zerstören oder Leben bringen, aufbauen. Das ist das, was hier ganz deutlich wird. Und deswegen ist es so wichtig, auf die Wahl unserer Worte zu achten. Und Worte schaffen ja auch Atmosphären. Denk einmal darüber nach. Du kommst irgendwo hin, in ein Treffen am Arbeitsplatz oder irgendwo, wo du bist und du merkst, hey, das ist aber komisch, die Atmosphäre hier. Und das kommt deswegen, weil Worte Atmosphären schaffen. Man merkt das ganz schnell, wenn irgendetwas gesprochen wird, negativ geredet wird, schlimmstenfalls wird negativ über dich gesprochen, ja, du kommst in den Raum rein und, oh, was ist hier los? Ja, irgendwie war doch was. Und das ist deswegen, weil Worte eben Atmosphären kreieren. Worte sind nicht nur einfach so etwas, was verbal ausgesprochen wird, Klänge, sondern sie kreieren etwas, sie schaffen etwas. Und es kann dann etwas Gutes oder Ungutes in der Luft liegen. Und deswegen sagt der Psalmist, glücklich ist der Mensch, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ja, wie sitzt man im Kreis der Spötter? Wenn man mit Menschen sich umgibt, ihre Gemeinschaft sucht und es zulässt, dass sie all ihren Müll, ihren negativen Gedanken auf einen loslassen. Dann sitzt man im Kreis der Spötter. Nun, heute ist es sehr leicht, im Kreis der Spötter zu sitzen. Mach den Fernseher an, geh in eine Chatgruppe, was auch immer. Es ist sehr leicht, im Kreis der Spötter zu sitzen. Und der Psalmist sagt, glückselig sind diejenigen, gut geht es denen, die es nicht tun. Warum? Weil, wenn du dich von diesen Dingen fernhältst, geht es dir gleich besser. Manchmal ist es sehr gut, einfach mal so ein Social-Media-Fasten zu machen. Das ist einfach nur mal so, dass uns das bewusst ist. Worte kreieren eben Atmosphären. Und das ist das, was Paulus meinte. Er nennt diese Dynamik eben, er bezeichnet das eben als faule Worte. Und was ganz interessant ist, wenn wir hier in Epheser 4, Vers 29 uns dieses Wort faul unter die Lupe nehmen. Dieses Wort ist interessant. Dieses Wort, es wird noch übersetzt mit verrottet sein, verwest sein. Und Jesus spricht davon, von diesem Bildnis, dem Gleichnis, von diesem Netz, was Fischer aus dem Meer ziehen und sie sortieren aus, die guten Fische und die schlechten Fische. Das Wort für schlechte Fische ist genau das gleiche Wort hier, was Paulus gebraucht, faule Fische.
Und ich meine, ein besseres Bild gibt es ja gar nicht. Stell dir das vor, es braucht nicht lange, wahrscheinlich geht es dir jetzt schon so ein bisschen über, wenn du dran denkst, an dieses eklige Gefühl, wenn du an diesen alten, faulen, stinkenden Fisch denkst, der da so verwest vor dir liegt und denkst, bloß weg, bloß weg.
Was sind faule Worte? Eigentlich genau das, was wir vorher auch schon gesehen haben, sinngemäß, das sind Worte, die Tod transportieren. Weil faule Worte sind in der Tat Zerstörer. Schon jetzt zurück zu Jakobus 3. Da hatten wir ja schon das anfänglich erwähnt. Und er sagt hier in Jakobus 3, Vers 5 und 6, da steht das nochmal, wird das nochmal so ausgedrückt. Da sagt er über die Zunge, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich große Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Das hatten wir uns schon angesehen. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und sogar von der Hölle entzündet wird. Also er drückt es so intensiv, so stark aus. Er sagt hier, negative Worte haben so eine destruktive Kraft, dass dadurch alles wie von Feuer zerstört wird. Beziehungsweise er redet von diesem Vergiftetwerden. Also Worte vergiften eine Atmosphäre. Und Gift, und das wissen wir, Judith und ich haben viele Jahre in Südafrika gelebt, das ist ein Land, wo es nur so wimmelt von richtig giftigen Schlangen. Und meist verbreitet Black Mambas, die sind sehr giftig, die gibt es überall in den Häusern, die haben keine Scheu. Die nisten sich so richtig gerne in menschliche Behausungen ein. Da gibt es natürlich die Puffottern, die sind sehr giftig auch. Das Problem bei diesen Tieren ist, die fliegen nicht, die bleiben einfach am Platz und da, wo sie sind. Und wenn du dann irgendwie falsch bewegst, können sie dich einfach mal beißen. Und das Problem ist, dieses Gift, wenn es deinen Körper erfasst, verteilt sich im Körper und zersetzt die Blutgefäße. Das Hämotoxin, was diese Puffottern eben haben. Und genauso, und das ist dieses Bild, was uns das Neue Testament gibt, genauso ist es mit negativen Reden, Klatsch, Tratsch, die haben schon so manche Gemeinschaft vergiftet und damit zerstört. Und das Problem ist, einmal in die Welt gesetzt, kann man Worte nicht so leicht wieder rückgängig machen, nicht so leicht wieder einfangen. Das ist das Problem damit. Also du kannst nicht sagen, okay, das war jetzt falsch und alles gut. Wenn das einmal in die Welt gesetzt ist, dann nimmt es seinen Lauf. Das ist das Problem. Ich erinnere mich an einen Film, den ich mal gesehen habe. Das war eine Geschichte von einem katholischen Priester, der mit Nonnen zusammenarbeitet. Das war eine Schule, ein Internat. Und die Nonnen, die haben irgendwie den Priester verdächtigt, dass er Kinder missbraucht. Und das ist ja gar nicht so weit hergeholt, das wissen wir. Das ist ja gar nicht so von ungefähr. Aber sie haben ihn verdächtigt und über ihn geredet und dieses Gerücht verbreitet, bis dahin, dass sein Ruf schließlich völlig zerstört wurde. Und er war erledigt. Und schließlich erkannten die Schwestern, dass sie einen Riesenfehler gemacht haben und versuchten, das wieder gut zu machen. Und der Priester nahm die Ordensschwester mit, er nahm ein Kopfkissen mit Federn gefüllt, er ging auf den Turm dort in den Konvent, er riss das Federkissen auf und verteilte die Federn und sagte zu ihr, heb das mal wieder auf, such das mal wieder auf. Und sie sagte, das geht nicht, natürlich geht das nicht. Und er sagte, seht ihr, so ist es, wenn man sich hingibt, negative Worte zu zerstreuen. Genauso ist es. Das ist eine Katastrophe. Das ist zerstörerisch. Nun, wie sollen wir jetzt damit umgehen, mit dieser Problematik? Dürfen wir jetzt gar nicht mehr über andere Menschen reden? Also ich würde das ganz schön herausfordernd finden, wenn wir jetzt gar nicht mehr über andere Personen reden, weil das Leben besteht nun mal aus vielen Mitmenschen. Worüber will man denn sonst reden? Über das Wetter den ganzen Tag oder über dein Auto oder über Blumen, über den Garten, ist ja alles schön und gut. Aber wir haben es eben mit Menschen zu tun und man redet eben übereinander. Ja, man kann auch hier sehr extrem werden, dass man sich verweigert, überhaupt über eine andere Person zu reden mit jemand anders, weil das ist so ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Also was ist jetzt die Lösung? Wie gehen wir damit um? Gott sei Dank. Paulus spricht hier im Epheserbrief uns nicht nur das Problem an in dem Vers. Er sagt nicht nur, kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern er sagt im selben Vers die Lösung. Er sagt, sondern. Jetzt kommt das Gegenstück. Und er sagt, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnaden gebe. Genauso wie faule Worte dafür stehen, für Worte, die den Tod transportieren, sagt Paulus, sollen wir Worte reden, die Leben freisetzen. Das ist nämlich das, was es bedeutet, andere aufzubauen und anderen Gnaden zu schenken. Worte, die Leben transportieren. Und das meint nicht nur, immer nur positive Worte zu sagen. Das ist ganz wichtig. Weil wir dürfen nicht denken, dass ja dieses Oberflächliche, nur einfach positiv sein, nicht irgendwie wagen, negativ zu sein, dass das die Lösung wäre. Das bedeutet nicht, Gnade zu sprechen. Das bedeutet nicht, Leben freizusetzen. Also es geht nicht darum, nur einfach immer nur positiv zu sein, sondern es geht viel tiefer. Und das ist viel herausfordernder. Es geht darum, eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber der Person zu haben. Das ist die Herausforderung. Wenn du nicht eine positive Haltung gegenüber einer Person haben kannst, dann solltest du die Klappe halten. Hals Maul, sagt man. Berndeutsch, okay? Hals Maul. Wenn du eine Person nicht positiv bewerten kannst, wenn du keine grundsätzlich positive Haltung gegenüber jemandem haben kannst, halt die Klappe. Sei einfach erstmal still. Sage erstmal gar nichts. Das ist eigentlich das, was hier uns vermittelt werden soll. Und das heißt, einige Verse weiter sagt Paulus sogar noch etwas anderes. Er sagt, redet einander Wahrheit in Liebe. Ja? Es geht also nicht nur darum, Gesäusel, süße, nette Worte immer zu sagen. Es geht auch nicht immer darum, nur wahrhaftig zu sein, sondern es geht darum, Wahrheit zu sprechen in Liebe. Worte, die das Wohl und Interesse des anderen im Sinn haben. Wenn wir nicht das Wohl und Interesse einer anderen Person im Sinn haben, dann sollten wir erstmal, wie gesagt, nichts sagen. Weil das Gute ist, wenn wir das Wohl und Interesse einer Person im Sinn haben, dann können wir dieser Person auch sagen, hör mal, das ist jetzt nicht so gut, du solltest das korrigieren. Habt ihr gemerkt, ich habe gesagt, du sollst zu dieser Person sagen, das ist nicht so gut. Du sollst nicht zu jemand anders sagen, der ist nicht so gut. Wir reden nicht übereinander, sondern wir reden zueinander. Das ist ja das Ganze, worum es geht. Da kommen wir gleich noch drauf. Dieses Umgehen mit der Wahrheit, dieses Reden, Gnade schenken, das ist so wichtig, gerade wenn man in einer Gemeinschaft lebt. Wie gesagt, wie viele Gemeinden gibt es, wie viele Gemeinschaften, wie viele Familien gibt es, die zerstört worden sind, durch diese Fehler, die verbreitet worden sind, und da ist einfach nur Negatives entstanden und unwiderrufbar Schaden angerichtet worden. Wie können wir, und das soll uns jetzt zum Schluss am Ende dieser Zeit beschäftigen, wie können wir eine saubere geistliche Umwelt schaffen? Wir reden ja alle heute gern vom Umweltschutz und das ist auch gut so. Jeder sollte seine Stromrechnung mal kontrollieren und auch seinen Kilowattverbrauch. Ich habe das übrigens heute Morgen gemacht aus einem ganz anderen Grund. Ich bin auf das Ergebnis gekommen, dass es bei uns nichts mehr zu sparen gibt. Ja, wir sind A++. Wir bemühen uns gar nicht, jetzt die Umwelt zu schützen. Wir leben das einfach so, das funktioniert. Aber wir reden ja viel von Umweltschutz in dieser heutigen Zeit. Doch wie sehr sind wir in der Lage oder tun wir das, dass wir auch uns bewusst machen, wie wichtig es ist, eine Atmosphäre in einer vielleicht Gemeinschaft, in einer Gemeinde, in einer Arbeitsstelle, in der Schule oder irgendwo, wo wir mit Menschen zu tun haben, wie sehr sind wir uns bewusst und auch in der Lage, diese Atmosphäre von dem Gestank des Negativen zu befreien, weil negative Worte kreieren diese negative Atmosphäre und das ist gleich so wie diese Fabrikschlote, die diesen Ruß und diesen Dreck einfach in diese Atmosphäre schleudern. So kann man sich das vorstellen. Und wir sollten darauf bedacht sein, unsere Luft sauber zu halten, Umweltschutz zu betreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das wäre noch viel hilfreicher in unserer heutigen Zeit, geistlichen Umweltschutz zu betreiben, als in mancher Hinsicht das übertriebene Umweltschutz, was es heute so propagiert wird. Und ich sage ja nicht, wie gesagt, ich finde das sehr gut, Ressourcen schonen und die Umwelt zu schonen, doch, das ist außer Frage. Denk an den faulen Fisch. Dieser Gestank dieses faulen Fisches steht im völligen Kontrast zu dem Wohlgeruch Christi. Darüber wird dann später Paulus etwas sagen. Der Wohlgeruch Christi. Gestinkender Fisch auf der einen Seite, auf der anderen Wohlgeruch Christi. Auf der einen Seite Fabrikschlote, die schwarzen Qualm und Ruß in die Atmosphäre schleudern und das alles verdrecken. Auf der anderen Seite die frische, klare Bergluft. Was ist uns lieber? Das ist das, worum es hier geht. Und wie können wir so ein bisschen dazu beitragen, dass die Luft sauber wird? Ja, darum geht es. Da möchte ich ganz kurz hier einige Dinge sagen, die sehr praktisch sind, aber gleicherweise auch sehr herausfordernd sind. Nummer eins, wir fangen immer bei Gott an. Und das auch in diesem Fall. Nummer eins, schütte dein Herz vor ihm aus. Wenn du mal so richtig Dampf ablassen musst, und es gibt Zeiten, also manchmal ist es so, dass man sagt, ich muss jetzt mal so richtig einen ablassen. Man fühlt sich so, oder? Dass wenn der Dampftopf, der kocht über. Die Frage ist, wo lassen wir den Dampf hinab? Geh zu Gott. Ich möchte einmal sagen, geh zuerst zu Gott. Warum? Er kann damit bestens umgehen. Das ist das, was so besonders ist bei Gott. Er ist stark genug, es ist bei ihm gut aufgehoben und er hat immer die richtigen Lösungen für uns parat. Und das ist auch wiederum das, was wir bei den Psalmisten lesen. Wisst ihr, die Psalmisten, ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist in dem Psalm schon einmal, die waren brutal ehrlich. Die haben so richtig Dampf abgelassen. Ein Psalm ist hier, Psalm 77, wenn du das liest, denkst du, ist der überhaupt noch gläubig? Er sagt hier im Psalm 77, sagt er in einem Vers, Vers 4 oder so, heißt es, denke ich an Gott, dann stöhne ich. Hast du schon mal an Gott gedacht und gestöhnt? Vielleicht. Ihm ging es so, denke ich an Gott, dann stöhne ich. Und er fing an, sein Herz vor Gott auszuschütten. Er beklagte sich zutiefst bei ihm. Warum geht es denen so gut, Gott? Warum geht es mir so schlecht? Warum gelingt den einen alles, warum misslingt mir alles? Ja, all diese Konflikte, die wir als Menschen haben, als Gläubige besonders haben. Und dann kommt eben dieser besagte Vers im Psalm 73, Vers 15. Da sagt der Psalmist, bis ich hineinging in das Allerheiligste, in das Heiligtum, in seine Gegenwart und bedachte an ihr Ende. Also bis er hineinging in das Allerheiligste, bis er in die Gegenwart Gottes ging und in der Gegenwart Gottes plötzlich alles anders sah. Praktisch von der Ewigkeitsperspektive sah. Er sah nicht nur den Moment, sondern er verstand alles vom Ende aus. Das macht einen Riesenunterschied. Wisst ihr, eine Menge unserer Probleme, die wir alle haben in irgendeiner Form, die ließen sich zum großen Teil in seiner Gegenwart lösen. Ich sage das nicht als so einfach so eine Floskel oder pauschal oder einfach so oberflächlich, geh nur zu Gott und bete und alles ist gut. Darum geht es gar nicht. Er ist unser Vater. Er möchte zuerst gefragt werden. Das ist zum Beispiel auch mit Heilung. Ärzte, ich finde es gut, dass es Ärzte gibt, aber Gott hat etwas dagegen, dass wir immer erst zu Ärzten rennen, statt einmal erst zu ihnen zu gehen und dann zu den Ärzten. Und wenn du ein Problem hast, wenn du eine Not hast, geh erst zu ihm und dann suche jemand anders auf. Das ist die ganze Sache. Weil wenn du zuerst zu ihm gehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich das Problem auflöst. Weil er ist ja der Erlöser. Er ist derjenige, der Lösungen schafft. Er ist derjenige, der aus dem Chaos Ordnung schafft. Er ist derjenige, der spricht und gesprochen hat in seinem geschriebenen Wort. Und es steht da, es ist Realität. Ihm ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Wenn wir diesen Gott aufsuchen, werden wir Lösungen finden. Wenn du dann nicht weiterkommst, dann ist es Zeit, mal vielleicht jemand anderen aufzusuchen. Bruder, Schwester, Seelsorger, wie auch immer. Ein Arzt, Psychologen, wie auch immer. Aber renn nicht gleich zu irgendeinem Menschen. Schütte dein Herz nicht immer gleich aus bei jemand anders. Ich meine, das ist gut. Aber fang bei Gott an. Das ist der ganze Punkt. Dann geh zu jemand anders, wenn das nicht geholfen hat. Also ich habe mir viele Therapiestunden gespart, kann ich euch sagen, indem ich das getan habe, befolgt habe, dass ich, wenn es mir wirklich dreckig ging, wenn es so richtig der Druck groß war, dass ich dann einfach Gott gesucht habe. Und es ging mir gleich wesentlich besser. Das ist die Kraft, die Tür des Segens, die geöffnet wird. Und dann gibt es immer noch Momente, wo man Hilfe braucht und auch den Rat anderer. Das ist ja ganz klar. Aber renne nicht immer gleich zu Menschen, schütte dein Herz vor Menschen aus, sondern gehe zuerst zu ihm. Zweitens, das schließe ich dem an, nimm seine Hilfe in Anspruch. Wisst ihr, wir haben ja gesagt, ich habe das ja zitiert, das Problem ist klar hier, ich habe gelesen aus Jakobus 3. Und in Jakobus 3 heißt es explizit, in Vers 8 wird das ganz ausdrücklich gesagt, wo er über die zerstörerische Kraft der negativen Worte spricht. Er sagt, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Also wenn kein Mensch das bändigen kann, denkst du, dass du das hinkriegst? Denkst du, dass es möglich ist, in deinem menschlichen Vermögen irgendwie das in den Griff zu kriegen? Das werden wir nie schaffen. Also das sind die Worte von Jakobus. Er sagt, Menschen können alles kontrollieren. Sie können Pferde kontrollieren. Die riesigen Schiffe können sie kontrollieren. Sie können alles kontrollieren. Eines können sie nicht kontrollieren. Und das ist ihre Zunge. Und deswegen brauchen wir eben göttliche Hilfe. Und deswegen, und das ist ein Vers, den wir uns letztes Mal schon angesehen haben, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder der Selbstdisziplin. Dieser Vers zeigt uns die Lösung auf für, möchte ich einmal sagen, 70%, vielleicht sogar mehr, für die Lösung aller Probleme, die uns in unserem Leben begegnen. Und wahrscheinlich sind es mehr. Weil Gott hat uns seinen Geist gegeben. Der Geist Gottes, Jesus nennt ihn so, er nennt ihn den Beistand, den Helfer, den Parakletos, den Herr zur Hilfe herbeigerufenen. Wie werden wir als Menschen es schaffen, dieses unstete Übel, unsere Zunge in den Griff zu kriegen, wenn nicht durch die Kraft, durch die Liebe und durch die Besonnenheit, die durch den Heiligen Geist gewirkt sind. Und das Tolle ist, und das kennen wir, glaube ich, alle, wenn man unterwegs ist mit Gott, wenn man gläubig ist, merkt man das. Hast du das schon mal erlebt? Du hast dich mal über jemanden ausgelassen und im gleichen Augenblick fühlst du dich grottenschlecht. Kennt ihr das? Mhm. Kennt ihr das? Das Gefühl, was dann kommt? Ja, man redet negativ über eine Person und plötzlich fühlt man sich so derartig mies. Und wisst ihr, das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass der Geist Gottes in uns wirksam ist. Wenn du dich gut fühlst und dich über jemanden auslässt, dann kannst du davon ausgehen, irgendwas ist schiefgelaufen. Du hast dich ein bisschen zu weit entfernt. Solange du dieses miese Gefühl hast, weil das merkst du sofort. Ich habe mich so oft entschuldigen müssen in meinem Leben. Und das auch zurücknehmen müssen. Auch sofort. Und je schneller ich das tat, desto besser. Wenn dieses Gefühl kam, merkte ich, oh, ich muss jetzt was klären. Und ich habe das immer erlebt, wie gut das war, weil das die Atmosphäre sofort gereinigt hat. Was Negatives gesagt über jemanden, irgendwas Unpassendes. Je schneller ich das gemacht habe, desto besser ging es mir dann gleich. Und die Atmosphäre war interessanterweise wieder frei. Umweltschutz, Umweltreinigung, ihr wisst, was ich meine. Nur wie kommt das? Es ist interessant, dass diese Stelle, wo Paulus redet über diese faulen Worte, der nächste Vers, das haben wir gelesen, der erinnert sich, Vers 30, Kapitel 4, da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Und das ist so interessant, das ist die einzige Stelle, worüber über das Betrüben des Heiligen Geistes die Rede ist in dem Neuen Testament, in der Schrift. Einzige Stelle, die steht im Zusammenhang mit negativen Reden. Wir denken ja immer, wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir nicht rechtzeitig aus dem Bett kommen. Nicht genug beten oder nicht glauben, wir haben nicht richtig geglaubt dafür und dann ist der Heilige Geist betrübt. Der Heilige Geist ist niemals darüber betrübt. Was den Heiligen Geist betrübt, das sehen wir hier, ist, wenn wir es zulassen, dass faule Worte aus unserem Mund in diese Welt abgegeben werden und die Atmosphäre verpesten. Drittens, und jetzt ist ganz praktisch, übe ein anderes Verhalten ein. Hier möchte ich wiederum den Heiligen Geist erwähnen, denn der Heilige Geist ist nicht nur der zur Hilfe herbeigerufene, wie er genannt wird, sondern Jesus nannte ihn Lehrer. Er ist unser Lehrer. Und denk wiederum an die Stelle, die wir das letzte Mal uns angesehen haben. Titus 2, die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend für jeden Menschen. Und was tut sie? Die Gnade, sie nimmt uns in Zucht. Sie fordert uns zur Selbstdisziplin auf. Das heißt, wenn wir die Gnade Gottes verstehen, dann wird sie dazu führen, dass wir bereit sind, uns in richtiger Weise an die Kandare zu nehmen, wie man das so auf Deutsch, Norddeutsch oder wie auch immer sagt. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff hier überhaupt gibt. Und jetzt gebe ich euch einige Dinge, einfach praktisch so, und du kannst sie gerne erweitern, da gibt es bestimmt noch viel mehr. Einige praktische Dinge, die man machen kann, um das zu tun, um die Gnade Gottes, also um sich trainieren zu lassen, sich selbst zu disziplinieren durch die Hilfe der Gnade Gottes und des Geistes Gottes, der unser Lehrer ist. Nummer eins, ein guter Tipp, mach doch einfach mal ein Wortfasten. Ja, wir reden immer vom Fasten, von allem Möglichen. Nahrungsmittelfasten, da mal so Intervallfasten, alles, was es da von Kokolores gibt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Wortfasten zu unternehmen? Mit anderen Worten, mal nicht immer zu reden. Weil ganz klar, je weniger wir reden, desto weniger Falsches können wir sagen. Aber was viel wichtiger ist, warum man das tun sollte, ist, dass man dadurch lernt, ein guter Zuhörer zu werden. Zuzuhören ist etwas, was uns meistens schwerfällt. Aber Gott möchte, dass wir Zuhörer, schnell zum Hören und zum Handeln sind, langsam zum Reden. Das ist wieder aus Jakobus. Zweitens, ein zweiter praktischer Tipp. Erlaube es jemand, dich zu erinnern. Das ist der Vorteil, wenn man verheiratet ist. Unser Partner, der bittet gar nicht um Erlaubnis und der fragt ja nicht, darf ich dich erinnern? Der macht es einfach, ganz klar. Darum ist man verheiratet, das ist der Vorteil. Aber selbst wenn du nicht verheiratet bist, dann kannst du das tun. Und zwar, du kannst jemandem erlauben und ihm sagen, dieser Person sagen, hör mal, wenn du merkst, ich verpeste die Umwelt, sag mir Bescheid. Der andere könnte dann zum Beispiel sagen, hey, stinkt's irgendwie so nach. Gibt's wieder Fisch oder irgendwie so, ja, versteht ihr? Ja, man könnte das durchaus so ausdrücken. Wichtig ist, dass wir einander erlauben, das gestatten, zulassen zu sagen. Okay, drittens. Jetzt wird es auch herausfordernd. Setze Grenzen. Lass es nicht zu, dass andere ständig ihren Müll bei dir abliefern. Was würdest du sagen, wenn du morgens aus deinem Haus kommst und haben wieder Leute ihre ganzen Müllsäcke und ihren ganzen Mist abgeladen? Das würdest du dir einen Tag angucken, würdest du das alles wegnehmen, am nächsten Tag würdest du sagen, jetzt reicht's. Okay? Weil das ist unangenehm, den Müll von anderen Leuten entsorgen zu müssen, die einen das immer abladen. Und dann ist es an der Zeit zu sagen, stopp, aus, nicht bei mir. Lass es nicht zu, dass andere ihren Müll bei dir abliefern. Und das ist interessant, weil es gibt so etwas wie negatives Reden unter dem Deckmantel der Fürsorge, der Seelsorge oder der Freundschaft. Gerade wenn du jemanden gerne dein Ohr leihst, wenn du eine empathische Person bist, dass du genau unterscheidest, dein Radar anhast und sagst, was ist jetzt eigentlich hier los? Es gibt viele Personen, die sind willentlich, haben sie sich dem hingegeben, eine Müllkippe für andere zu werden. Lass es nicht zu, auch Müllkippen stinken und erledigen nicht das Problem, es wird einfach nur verlagert. Wir reden nicht über den anderen, sondern immer nur mit ihm. Das heißt, es wäre in dieser Situation gut, und das muss man sich vorher tun, vorüberlegen, wie reagiere ich, wenn das nächste Mal jemand zu mir kommt und seinen Müll bei mir abliefern will, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass du dir überlegst, schon vorher, wie du reagierst. Und du möchtest ja nicht eskalieren, du möchtest ja nicht die Spannung verstärken oder negative wieder negative Luft erzeugen, sondern du könntest ja Folgendes zum Beispiel sagen. Du könntest sagen, hör mal, ich glaube, ich bin nicht die richtige Person dafür, dies zu besprechen. Du, ich denke, du solltest das mit der Person direkt besprechen. Ne? Wird das Thema beendet, weil wir reden nicht übereinander, sondern miteinander, ganz klar. Viertens, vierte praktische Sache, und damit machen wir Schluss. Schluss kommt dann auch noch. Spreche segensreich und gnadenvoll. Und das können wir nur, wenn wir es lernen, die Person mit den Augen des Glaubens zu betrachten. Gebrauche Worte, die auferbauen und seine Gnade transportieren. Das bedeutet, das Leben freizusetzen. Nun zum Schluss meine Frage an euch. Bist du für deine Umgebung ein Luftverpester oder ein Wohlgeruch? Bist du ein Stinkstiefel oder ein Duftbaum? Bringst du die Hölle auf der Erde rauf oder den Himmel auf die Erde runter? Das Gute ist, es ist nie zu spät, dich zu korrigieren.
You are God in heaven and here am I on earth. So I'll let my words be few. Jesus, I am so in love with you. And I'll stand in awe of you. Yes, I'll stand. The simplest of all love songs I want to bring to you. So I'll let my words be few. Jesus, I am so Jesus, I